Die Master-WM in Australien. The Babel Spin spricht von einem kompletten Desaster. Hillerfit empfiehlt, dass es keinen weiteren Wettbewerb der IF3 geben darf. Die Vizepräsidentin Mel Robinson ist zurückgetreten. Die IFC hat bis jetzt sich entschuldigt und ist noch dabei zu untersuchen, was da eigentlich überhaupt passiert ist. Alle reden über das Event, doch keiner mit denen, die selber mit vor Ort waren. Und da habe ich heute was für euch. Denn mit dem Bundesverband der funktionalen Fitness ist ein ganzes Team angereist. Insgesamt 29 Athletinnen, ein Videograf und eine Moderatorin sowie natürlich Begleitpersonen. Hallo und herzlich willkommen zu Banges Bizeps Besprechungen, dem Podcast rund um die Menschen der funktionalen Fitness. Mein Name ist Judith Bange und ich bin der Host des Podcasts. In jeder Folge erwarten euch unterschiedliche Gäste mit verschiedenen Themen, die kleine Einblicke in die Welt des Sports, aber auch darüber hinaus geben. Die heutige Folge besteht aus mehreren Menschen. Anushka Klaassen als Moderatorin und Vertreterin des Bundesverbandes sowie Athleten, die mit vor Ort waren. Jonas Sissler, Franziska Bröhl, Tobias Becker und Gordon Strauch. Also ich würde sagen, lasst uns mal reinhören, was unseren deutschen Athleten da wirklich passiert ist. Und bevor ich das vergesse, schaut doch gerne mal bei meinem Partner nach, Lifters Wear Better Protein und Affenhand. Da könnt ihr 10% und einmal 5% sparen mit dem Code BANGE10 und BIZEPSBANGE. Steht aber auch alles nochmal ganz genau in den Shownotes. Wir starten mal ganz am Anfang, also vielleicht noch bevor es überhaupt in Australien losging. Der Masterathlet Tobias Becker in der Kategorie 30 bis 34 erzählt uns einmal, wie es überhaupt für ihn losging in Australien und was so sein allererster Eindruck war.
Das, so die ganze Reise und so dahin war schon für mich sehr aufregend, weil ich habe auch schon zu den anderen gesagt, das war mein erster richtiger Flug auf einem anderen Kontinent. Ich bin vorher nicht weiter als Sizilien oder Lissabon geflogen. Das heißt, war schon eine gute Aufregung da, aber totale Vorfreude und vom Kopf her auch weniger irgendwie auf das Land gefreut, sondern wirklich auf den Wettkampf und war auch total stolz dann, wo die Team-T-Shirts gekommen sind, hab mir extra noch Hosen bedrucken lassen in Team Deutschland Design und ja, es war so der Start in die ganze Sache, wo wir dann uns mit allen zum ersten Mal getroffen haben beim Kadertraining. Es war schon cool, weil man dann so ein bisschen dieses Teamgefüge hatte, okay, wir sind hier alle gemeinsam für eine gemeinsame Sache hier, verfolgen alle dasselbe Ziel, müssen auch alle irgendwie dasselbe machen. Und das hat die Stimme natürlich schon sehr hochgetrieben. Jeder hatte Bock, jeder war fokussiert, jeder kam gut miteinander aus. Das war schon mal eine sehr schöne Sache. Und ich war ja, sagen wir mal, 6 Tage vorher da. Und habe auch jeden Tag meine Wettkampfsimulation gemacht, mein Training gemacht, um mich halt gut zu akklimatisieren. Und man wollte einfach, dass der Wettkampf jetzt stattfindet. Und beim Check-in am Donnerstag kommt man halt hin, sieht diese Fläche, denkt so, das kann irgendwie nicht alles jetzt so deren Ernst sein. Hat sich aber schon so ein bisschen Gedanken gemacht, oder ich rede jetzt mal für mich, ich habe mir da schon so ein paar Gedanken gemacht. So, okay, hoffentlich wird auch so alles gut und professionell und hat so diesen Stellenwert, den man auch hofft, dass er den hat.
Also die Vorfreude war auf jeden Fall groß und der Deutsche Verband hat, wie ich finde, tolle Vorbereitung getroffen, um die Athletinnen bestmöglichst vorzubereiten auf die WM. Und was genau jetzt deren Ernst bedeutet, was Tobias gesagt hat und was am Donnerstag eigentlich noch so passiert ist, das erfahren wir etwas später. Es ist ja auch eine Moderatorin mitgeflogen, Anushka Klaassen. Und Anushka kennt sich ein bisschen aus, wie das ganze System funktioniert, denn sie ist natürlich auch ein großer Teil des deutschen Verbandes. Also weiß sie auch ein ganz bisschen, wie der IF3 tickt. Denn leider ist es so, ich habe tatsächlich angefragt, dass ich vom IF3 keine Rückmeldung bekommen habe, kein kleines Statement. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie aktuell natürlich viele andere Dinge um die Ohren haben und Dinge zu klären haben, als sich zurückzumelden. Aber um so ein bisschen Hintergrund-Fact zu bekommen, wie der IF3 eigentlich funktioniert, freue ich mich sehr, dass sie mit zu Gast ist, Anushka Klaassen. Anuschka, einmal kurz zu dir. Warum bist du eigentlich überhaupt mitgeflogen? Weil du bist ja keine Athletin. Und vielleicht auch, warum spreche ich heute hier mit dir?
Ich bin ja einerseits fester Bestandteil des Bundesverbands Funktionaler Fitness. Gemeinsam mit Henrik und einigen anderen richte ich ja die Deutsche Meisterschaft aus. Und im Rahmen dessen bin ich natürlich auch unter anderem für die Deutsche Meisterschaft für Livestreaming und die gesamte, wir nennen es Sports Presentation verantwortlich. Also wie wird der Sport nach außen übertragen? Jetzt ist es so, dass Australien unglaublich weit weg ist. Wir durch die Zeitverschiebung von 9 Stunden ohnehin schon Schwierigkeiten haben, unsere Athletinnen und Athleten vernünftig in Szene zu setzen. Und oft ist es so, dass dann ja bei einem großen Livestream das internationale Feld geguckt wird und unsere deutschen Athletinnen und Athleten gar nicht so sehr im Fokus sind. Eine Weltmeisterschaft in Australien ist für die meisten aber was wahnsinnig Besonderes, zu Recht. Und wir wollen natürlich auch ihre Freunde und Familien das so nah mit teilnehmen lassen, wie nur irgendwie möglich. Und darum haben wir uns als Bundesverband gedacht, wir wollen gerne den Sport noch besser in Szene setzen, gerade den Angehörigen und Freunden der Masters-Athletinnen und Athleten die Bühne geben, die sie verdienen. Und darum fliegen Joelle und ich als deutsches Team mit. Joelle einerseits, um Fotos und Videos zu erstellen und zusätzlich mir als Tech-Guy den Livestream technisch auf die Beine zu stellen. Und ich eben als Ausrichterin, One-Woman-Show, Kamera bedienend, Knöpfe drückend und vor allen Dingen kommentierend, sodass wir uns in einem rein deutschen Livestream nur auf unsere deutschen Athletinnen und Athleten konzentrieren können.
Um das Ganze überhaupt zu verstehen, ist vielleicht die erste Frage, was ist jetzt eigentlich nochmal genau die IF3 im Zusammenspiel mit dem Bundesverband? Anuschka, kannst du uns das einmal nochmal ganz kurz erklären?
Also ein paar von euch haben es ja vielleicht auch schon in deiner Podcast-Folge mit Henrik Heim gehört. Ansonsten nochmal reinschalten. Da hat er das ganz gut erklärt. Der Bundesverband Funktionaler Fitness ist der deutsche Nationalverband von einem internationalen Dachverband. Also es gibt einen großen internationalen Dachverband. Das ist der sogenannte IF3, International Federation of Functional Fitness. Und die haben sich 2016 gegründet, weil CrossFit als Marke niemals in der Lage sein wird, unseren großartigen Sport olympisch machen zu können, weil es eben eine Marke ist und eine Marke nicht bei Olympia teilnehmen kann. Das kennt man im Boxen ähnlich und so weiter und so fort. Und darum ist der IF3 angetreten, um den Sport zu professionalisieren und das große Ziel perspektivisch olympisch zu gestalten. Dafür gibt es ganz viele schwierige Auflagen, die sind auch von den Ländern unterschiedlich. Es braucht ganz viele Nationalverbände, die bestimmte Kriterien erfüllen. In Deutschland sind es beispielsweise für eine Aufnahme in den Deutschen Olympischen Sportbund, den DOSB, dass wir 10.000 Mitglieder haben müssen, dass wir organisierte Landesverbände haben müssen und so weiter. Hendrik hat das ganz wunderbar erklärt. Der IF3 veranstaltet in diesem Kontext Weltmeisterschaften und Europameisterschaften für den Sport funktionale Fitness. Und der IF3 setzt sich vor allen Dingen für Standardisierung ein. Das heißt, es gibt große Regelwerke, in denen zu allen Movements, die man sich vorstellen kann in unserer Sportart, festgelegt ist, wie sie durchzuführen sind. Das kann man auch wunderbar, wenn man selber Competitions veranstaltet, benutzen und einfach sagen, ich verweise auf das IF3-Regelwerk. Und dann kann man sagen, ich benutze für dieses Movement-Standard ID 37B. Und dann muss man das gar nicht mehr alles selber schreiben, sondern das ist alles einmal erstellt worden. Und diese Weltmeisterschaften und Europameisterschaften finden zwar im Auftrag vom IF3 statt, werden aber ähnlich wie bei Olympia von einem Land ausgerichtet. Das heißt, die Länder bewerben sich, um diese Meisterschaft auszutragen. Und in diesem Fall hatte vor ein, 2 Jahren Australien sich beworben, dass sie die Weltmeisterschaft für die Masters, also für die höheren Altersklassen, anbieten wollten. Den Zuschlag haben sie bekommen und als solche ist Australien allein verantwortlich für die Ausrichtung dieser Weltmeisterschaft. Der IF3 beaufsichtigt das nur, ist aber selber nicht an der Ausrichtung beteiligt.
Also noch einmal zusammenfassend, um es klar zu verstehen. Australien war jetzt der Veranstalter der Weltmeisterschaft und hat sich auch um alles vor Ort selbst gekümmert.
Die sind allein verantwortlich, die sind diejenigen, die im Zweifel nur dem IF3 kurz sagen, ja, läuft alles. Aber ansonsten tun sie das.
Also du bist jetzt nicht bei der IF3, aber vielleicht kannst du mir das dennoch beantworten. Gibt es denn klare Auflagen von der IF3, die definieren, was Australien zu tun hat?
Da sind sie aktuell dabei. Wir hatten dieses Jahr im Juni bei der Europameisterschaft schon das Problem, dass es okay lief, aber hätte besser laufen können. Und im Rahmen dessen hat das IFSCHI angefangen, noch vermehrt ein Komitee zu gründen, was jetzt nach und nach auch mit die Competitions und die Ausrichtung davon beaufsichtigen soll und mit beeinflussen soll. Ich weiß davon, weil ich auf der Liste stehe, der Leute, die in dieses Komitee rein sollen. Also hoffentlich nächstes Jahr mehr dazu. Es ist allerdings so, dass dieses Komitee noch nicht angefangen hat zu arbeiten. Das heißt, bisher war Australien da jetzt alleine. Da aber die Vizepräsidentin vom IO3 gleichzeitig die Präsidentin vom Nationalverband Australien ist, nämlich Mel Robinson, sind wir da alle relativ zuversichtlich gewesen.
Okay, also es gab dann in dem Sinne erstmal noch nicht so konkrete Auflagen. Die kommen dann vermutlich jetzt in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr. Wie ist denn das mit den Tests? Also natürlich gibt es immer das System von diesen 6 Tests, aber durfte sich in dem Fall Australien die Tests selber komplett ausdenken oder gab es dort auch Vorgaben von der IF3?
Theoretisch gibt es dafür ein Programming-Komitee, da bin ich jetzt im Detail nicht drin enthalten. Normalerweise schlagen dann die Ausrichter das mit ihrem Programming-Komitee vor und soweit ich weiß, wird das dann vom IF3 abgesegnet. Ob und inwieweit das hier der Fall war, kann ich nicht beurteilen, da war ich nicht dabei. Aber ja, du hast recht, es gibt immer die 6 Testkategorien. Das ist eine weitere Sache, die zum Beispiel die funktionale Fitness als zukünftig hoffentlich olympischen Sport von CrossFit unterscheidet, dass es festgeschriebene 6 Testkategorien gibt, die auch so immer abgefragt werden sollen und eben so die verschiedenen Parameter unseres Sports beleuchten. Endurance, Strength, Bodyweight-Tests, Skill-Tests, Mixed-Modal-Tests und so weiter.
Auf die einzelnen Tests gehe ich gleich auch nochmal mit den Athletinnen etwas genauer ein. Erstmal für dich, Anushka, wie sah es denn aus, als du dann vor Ort an der Location warst, angekommen bist und ja, gesehen hast, wie das Wochenende überhaupt ablaufen soll?
Also geplant war, dass wir uns einfach nur die 2 Kamerabilder oder mehr, also dass wir mindestens 2 Kamerabilder vom offiziellen Livestream bekommen und die um 2 weitere Kamerabilder von uns erweitern, eine feste, eine mobile Kamera und dann alles wunderbar streamen können. Wir sollten Internet kriegen, alles easy peasy. Das war nicht der Fall. Der internationale Livestream war de facto nicht existent. Es gab 2 Handys, die vielleicht hätten aufgestellt werden können, wenn Joel das irgendwie hingekriegt hätte. Mangels Internet, wo er eigentlich ja gar nicht für zuständig war, war es kaum möglich, irgendwas zu streamen. Die Hotspots waren völlig überlastet und wir haben dann am Freitag versucht, irgendwie zumindest eine von unseren Kameras ans Laufen zu kriegen. Leider in absoluten Potato-Quality, weil sobald wir irgendwas höher gedreht haben, ist uns das alles komplett abgebrochen. Aber zumindest meine Stimme ging ganz gut durch.
Weißt du, warum es so chaotisch da ablief? Also das klingt ja, als ob die sich um nichts gekümmert hätten.
Den australischen Veranstaltern ist leider 3 oder 4 Wochen vor dem Event ihr Livestream-Veranstalter abgesprungen und sie haben kurzfristig keinen anderen mehr bekommen, haben dann kurzfristig diese Lösung mit den Handys auf die Beine zu versuchen gestellt. Tatsächlich hätte es aber an Mel selbst gelegen, die ja gleichzeitig Veranstalterin ist und jetzt auch technisch nicht die versierteste, diese Handys aufzustellen und ins Laufen zu kriegen. Das hat Joel dann versucht mit zu übernehmen und ein bisschen zu unterstützen, hat aber wie gesagt nicht gut geklappt. Also das war alles, was Mel auf die Kürze hingekriegt hat.
Okay, nur um mir das einmal bildlich vorzustellen, das bedeutet, das gebuchte Livestream-Team gab es nicht. Du warst aus dem deutschen Team vor Ort. Gab es denn sonst noch irgendjemanden mit vor Ort vom australischen Team, die da versucht haben, irgendwie Livestream zu machen, vielleicht auch von den anderen oder warst du dann echt da ganz alleine?
Genau, also wir waren dann tatsächlich aus Deutschland der einzige Livestream, den es überhaupt gab. Wir haben dann auch den anderen Teams teilweise unseren Link mit zur Verfügung gestellt und dem über die IF3 Instagram-Account-Seite mit bewerben zu lassen. Allerdings mit dem dicken Disclaimer, wir sind kein offizieller Livestream und wir senden auf Deutsch. Bitte schaltet übersetzte Untertitel ein, wenn ihr verstehen wollt, was ich sage. Und natürlich liegt unser Fokus auf den deutschen Athletinnen und Athleten. Das heißt, ich habe jedes Mal, wenn keine deutschen Athletinnen und Athleten auf der Fläche waren, Pause gemacht. Das heißt, wir haben den Stream laufen lassen, aber ich habe aufgehört zu kommentieren, weil ich ansonsten einfach 14 Stunden ohne Pause hätte durchreden müssen und hin und wieder muss auch ich mal aufs Klo. Es war alles nicht das Gelbe vom Ei und am Freitag war ja auch der Tag, der wirklich mit völligem Chaos ausgebrochen ist. Das zeichnete sich ja schon am Donnerstag ab.
Ja, und was sich da am Donnerstag schon abzeichnete und wie die WM generell für sie gestartet ist, das berichten die Athleten Franziska Bröhl und Jonas Sissler. Beide nahmen an der Kategorie 30 bis 34 plus teil, einmal natürlich in der Female Division und einmal in der Male Division.
Wir sind am Donnerstag angekommen bei der Venue zum Check-in und haben da einen, ich nenne es mal, überdachten Parkplatz vorgefunden, auf dem ein halbfertiger Floor errichtet war. Dort haben wir uns dann eingecheckt, haben ein Schild bekommen, auf dem sogar noch das falsche Event stand. Ansonsten gab es leider nichts, es gab kein Athletenshirt. Ja, das war schon mal der erste schlechte Eindruck, sage ich mal. Aber wir haben gesagt, okay, morgen kannst du besser werden. Am Freitag sind wir dann mit dem Endurance-Test gestartet. Da haben wir leider vorab die Info bekommen, dass es keine Skiergometer gab.
Also da scheinbar ist irgendein Truck hängen geblieben und die Sachen sind halt nicht gekommen. Da kann der Veranstalter jetzt nicht so viel für, sondern das kann halt wirklich passieren. Hätte man vielleicht auch noch schauen können, ob man es irgendwie anders lösen kann über irgendwelche Boxen oder so. Aber das kann passieren. Ist dann auf Burpees abgeändert worden, was für mich persönlich super war, weil es mir wesentlich besser liegt. Was das Problem bei i3 ist, dass ja standardisierter sein soll und 2 Wochen im Voraus die Workouts ja rauskommen und man sie trainieren kann. Und wenn es dann abgeändert wird, ist natürlich nicht optimal im Verhältnis zu einem CrossFit-Wettkampf, was eh ein bisschen wilder wäre.
Ist natürlich nie schön, wenn man Workouts angetestet hat, die dann kurzfristig abgeändert werden, aber es war noch im Rahmen.
Das Problem war dann, dass im selben Workout gleich das nächste und meiner Meinung nach mit Abstand das schlimmste Problem auch noch passiert ist. Und zwar, dass die Scores nicht gepasst haben. Also es war eh schon wild mit dem Start, alle 10 Minuten eine neue Heat. Das heißt, man überlappt sich so ein bisschen. Während der eine am Rower ist, ist der nächste noch bei den Burpees und so weiter. Und bei uns wurde dann die Zeit neu gestartet am Timer, also bei meiner Heat. Und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, deswegen so machen sie es. Sie haben irgendwie 2 Uhren und die starten sie immer versetzt. Aber hat nicht funktioniert. Spoiler. Was auch komisch war, normalerweise unterschreibt man ja nach einem Workout immer die Scorecard. Das wurde mir auch nicht angeboten, weil der Judge oder TO, wie es beim i3 heißt, schon wieder weiter musste und den nächsten logischerweise judgen musste. Ja, das war dann relativ wild.
Es gab dann Infos vom Veranstalter, dass die richtigen Endurance-Zeiten nicht genommen werden konnten und es jetzt verschiedene Möglichkeiten für die Athleten gibt. Einmal die Möglichkeit, sich innerhalb der Altersgruppe auf ein Leaderboard für den Endurance-Test zu einigen. Dazu haben sich dann alle Altersklassen zusammengefunden und geschaut, okay, konnten sie die Zeiten rekonstruieren? Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge? Da haben sich die meisten Altersklassen tatsächlich auf ein neues Leaderboard oder auf Leaderboard einigen können.
Das war dann so, die Botschafter Tobias Becker und Jonas Zistler haben dann versucht, das zu regeln, für unsere Age Group zumindest, und haben halt alle angearbeitet, ob sie Videos haben und sonst was. Und dann kam halt das nächste Problem auf, dass die Uhren eben nicht übereingestimmt haben. Das heißt, die Videos haben wir auch nicht wirklich hernehmen können. Wir hatten dann ein gutes Video, wo man zumindest ein paar Scores gesehen hatte, aber war super tricky. Und dann jetzt Shoutout an Kali, der hat dann die Scorecards genommen und ist durchgegangen. Und letztendlich haben nur 3 Scores nicht Sinn ergeben, weil sie 5 Minuten schneller waren.
Einige Altersklassen konnten das nicht, da wirklich jeder einzelne in der Altersklasse zustimmen musste, unter anderem meine Altersklasse. Und das hieß dann, dass man einen neuen Endurance-Test absolvieren sollte, und zwar am Sonntagmittag. Es sind erstmal die älteren Altersklassen gestartet. Und dann gab es irgendwann den Abbruch vom Verband, dass dieser Test nicht weiter durchgeführt werden sollte. Zum Glück, bevor meine Altersklasse da reingestartet ist, sodass wir diesen dann nicht nochmal absolvieren mussten und uns dann entsprechend auf ein Leaderboard einigen konnten oder der ganze Test nicht gewertet werden würde. Das war in meinem Fall so. Und ja, daher gab es leider keine Wertung im Endurance-Test bei der Female Division 30 bis 34, was für mich leider ein bisschen schade war, da ich mich da als Dritte platziert hatte, was für mich natürlich eine gute Platzierung war, die dann entsprechend entfallen ist.
Auf die weiteren Tests und Erlebnisse der Athleten gehen wir später nochmal ein. Franzi hat jetzt die Location erwähnt, den überdachten Parkplatz. Anushka, wie war denn das für dich, als du das erste Mal die Location gesehen hast? Welchen Eindruck hast du von der gewonnen?
Die Location war fragwürdig. Allerdings hätte man da was Geiles draus machen können. Also die Location war eigentlich in einem riesig großen Park, mitten in Brisbane, glücklicherweise überdacht, was bei durchaus über 30 Grad tagsüber auch sehr angebracht ist. Wenn wir das in der Sonne hätten machen müssen, dann hätten wir die Athleten, glaube ich, alle einzeln vom Floor tragen können. Also an sich hat die Location es hergegeben, eine geile Veranstaltung zu machen. Das Problem war, dass das Material einfach maximal einen halben Boxwettkampf ausgestattet hätte. Da mag es jetzt Gründe für geben. Ich habe gehört, es fand zeitgleich eines der größten australischen Events nur ein paar Kilometer weiter statt. Angeblich konnte man nicht so viel Material besorgen. Es ist natürlich auch immer eine Geldfrage. Wie viele von uns haben das schon mal veranstaltet und wissen, es ist unglaublich teuer, Equipment von A nach B zu fahren, aufzubauen und so weiter und so fort. Natürlich hätte das besser laufen müssen. Natürlich hätte da im Vorhinein publik gemacht werden müssen, dass es hier Probleme gibt, dass der Floor nicht groß genug ist. Als sie dort dann ankamen, haben sie festgestellt, dass an der Ecke, in der sie aufbauen wollten, der Boden auch noch leicht abschüssig ist, was es nicht gerade leichter gemacht hat, aber den Skilltest auf jeden Fall spannender gemacht hat. Pirouetten auf abschüssigem Boden. Die Athletinnen und Athleten haben definitiv die Leistung einer Weltmeisterschaft gebracht.
Und ich habe natürlich noch einmal nachgefragt, was hat es mit dem Skilltest auf sich, was ist da passiert und wie ist es abgelaufen für unsere Athleten aus Deutschland?
Also nach dem Endurance-Event sollte dann am Freitag noch der Skill-Test folgen für alle Athleten. Da hat sich dann die Problematik dargestellt, dass der Floor nicht groß genug war, um den Heatplan so einzuhalten, wie er vorgesehen war. Wir sollten dann eigentlich parallel starten, heißt immer eine Frau und ein Mann in einer Lane zusammen.
Zwei Leute auf einer Bahn starten lassen mit Hanselbock, Pirouetten und sonst was. Das schaust du dir 3 Sekunden an, das Feld, und denkst dir, das kann nicht funktionieren.
Das wurde dann letztendlich aber aus Sicherheitsgründen nicht gemacht, sodass der Heatplan natürlich nicht eingehalten werden konnte, sich wesentlich nach hinten rausgezögert hat. Und meine Altersklasse und eine Altersklasse darüber, die 35er, dann am Samstagmorgen den Skilltest absolvieren mussten, statt am Freitagnachmittag.
Und wir waren dann tatsächlich am Samstag erst dran. Da muss ich sagen, mein Gott, Schedule verändert sich mal, das kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Am nächsten Tag schieben, zwar eher selten, aber das hat mich jetzt an sich nicht gestört, weil 3 Tests, die relativ kurz sind an einem Tag, kannst du auch machen. Deswegen hätte man vorher schon klären können, weil es offensichtlich war, aber es war dann nicht so schlimm.
Da hatten wir schon ein bisschen Bange beim Check-in, weil die Plates oder der Untergrund einfach sehr uneben war, dass wir da Probleme hatten beim Handstand. Oder generell bei der Pirouette, beim Rückwärtslaufen, dass man halt schnell mal außer Balance kommt. Und war Gott sei Dank nicht so der Fall. Also das haben sie dann doch noch einigermaßen gut hinbekommen. Aber da gab es leider auch ein paar Judging, sagen wir mal, Probleme, weil bei der Pirouette der eine Judge gesagt hat, okay, deine Hände dürfen außerhalb oder deine Finger dürfen außerhalb des Rechtecks sein. Die anderen haben gesagt, nee, ist doch nicht der Fall. Und das war so ein Ding, wo man dann am Ende sich ein bisschen drüber aufgeregt hat, weil man dann doch einige No-Raps bekommen hat. Aber der Test an sich war ganz cool, muss man sagen. Ein anderes Setting wäre besser gewesen, also ein anderer Flächenaufbau, um den Test abzubilden. Aber im Großen und Ganzen war das ein cooler Test.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre von den Athleten, dann stellt sich mir die Frage, konnte man das nicht vorher schon planen mit den Lanes, mit dem Platz? Oder warum ist das so geschehen? Anushka, weißt du da etwas zu?
Ich weiß es nicht, wie sie es geplant hatten, da war ich nicht dabei. Mein Eindruck ist, dass sie geplant hatten, einen deutlich größeren Competition Floor zu haben und das dann dort auch durchzuführen. Sie sind auch dann, ich weiß nicht, woran es liegt, sie hatten eigentlich 12 Lanes geplant. Sie hatten nur 8 und mussten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag irgendwie versuchen, dafür eine Lösung zu finden. Die Lösung, die sie für den Skill-Test gedachten, gefunden zu haben, falls man das so sagen kann, war unsicher, hat nicht funktioniert. Und darum haben sie dann am Freitag auch die gute Entscheidung getroffen, das nicht so durchzuführen, die Unsicherheit wegzulassen.
Wir hören auch einmal bei unseren Athleten wieder rein, denn es gab natürlich noch 1-2 mehr Tests, außer Endurance und Skill. wie das Wochenende generell für sie verlief und was sie noch für weitere Erfahrungen gemacht haben.
Wir hatten dann am Samstag 3 statt 2 Events auf dem Plan stehen, Skill, Bodyweight und Strength. Das wurde dann neu geplant und lief auch erstmal alles so weit, so gut. Zwischen dem Bodyweight und dem Strength-Part wurde dann der Floor nochmal umgebaut auf einen Nachbarparkplatz, der ebenfalls überdacht war, aber der wesentlich gerader war. Das hat es auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht, auch wenn wieder viel improvisiert wurde. Aber man muss sagen, dass die Leute vor Ort auf jeden Fall sehr bemüht waren und auch Hilfe bzw. Verbesserungsvorschläge angenommen wurden.
Dann auch so der Power-Test mit so leichtem Gewicht und so wenig Reps, das ist halt wirklich, also für mich ist gut ausgegangen. Ich bin wegen dem Test um einen Punkt dann auf dem Podium gelandet. Aber ja, es war ein durchwachsenes Wochenende.
Dann am Sonntag kam natürlich dann der Krafttest und der Power-Test und der Mixed-Model-Test. Plus die Nachricht, ey, es kann sein, dass der Endurance-Test wiederholt wird. Das heißt, von 2 Wettkampftagen haben wir quasi einen Tag komplett in Sand gesetzt, in erster Linie. Und der zweite Tag war dann ganz okay. Dann wurde diskutiert, Nachrichten hin und her geschrieben, aber ich glaube, da haben die anderen genug drüber berichtet. Aber es war auch ein Zeitpunkt selber, wo ich gemerkt habe, das war so ein Knackpunkt im ganzen Wettkampf. Es war ein Zeitpunkt, wo dann auch andere Athleten auf mich zukamen und sagen, ey, wie ist deine Stimmung und sowas? Oder dann, ich glaube, das Team Schweden kam zu mir und hat mich gefragt, hier, wie sieht's aus mit dem Scoring? Wie wollen wir es jetzt machen? Und da habe ich wirklich einfach zu denen gesagt, ey Leute, mittlerweile ist es mir scheißegal. So, ich möchte einfach nur noch, dass das hier alles irgendwie rumgeht. Nach dem Bodyweight-Test war meine Motivation noch ein bisschen unten, weil ich da wirklich, ich glaube, Vorletzter sogar geworden bin. Und dadurch, dass alles so ein bisschen sketchy war, unorganisiert war, hat mich das so ein bisschen von der Motivation her ganz schön runtergerissen, muss ich sagen. Dann habe ich aber auch viel mit Kalli, Grüße gehen raus, und an Walli, Grüße gehen raus, viel mit denen kommuniziert, um einfach das Mindset wieder auf den Weg zu, wieder gerade zu kriegen, ey, du bist gerade um die halbe Welt geflogen, du stehst mit Deutschland auf der Brust, stehst du jetzt hier und vertrittst nicht nur deine Interessen, sondern auch die Interessen des Verbandes, die Interessen von deinem Land jetzt, sagen wir es mal so. Und ich wusste, okay, jetzt kommt der Krafttest. Das hat mich natürlich eh wieder ein bisschen hochgeholt. Nee, der war sogar noch Samstagabend. Also in dem Zeitraum war irgendwo der Knackpunkt, auf jeden Fall nach dem Bodyweight-Test und vor dem Krafttest. Wo ich dann wirklich eigentlich keinen Bock mehr hatte auf alles. Oder so ging es den anderen, denke ich mal, auch. Aber, wie gesagt, viele Gespräche geführt mit Kalli und mit Walli. Und so die Kernessenz daraus war, wir können alles, was jetzt passiert, die ganzen äußerlichen Einflüsse können wir nicht ändern. Wir können nur versuchen, die Situation so anzunehmen, wie sie ist und das Beste rauszumachen. Und ob wir jetzt in der Halle von vor 10.000 Leuten stehen oder in der Box, im Endeffekt ist es egal. Wir müssen jetzt in dem Moment mit den Umständen, die wir haben, das bestmögliche Ergebnis rauskriegen. Und wann weiß man, ob man nochmal die Möglichkeit kriegt, nach Australien zu fliegen, für den Verband anzutreten und eine Möglichkeit zu haben, irgendwie aufs Podium zu kommen oder irgendwas zu gewinnen. Und das habe ich mir dann irgendwie zu Herzen genommen. Dann kam der Krafttest, Clean and Jerk, 1 Rep Max. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, die nächsten 3 Workouts liegen dir gut. Dann habe ich so ein bisschen ins Leaderboard geguckt, mal ein bisschen hochgerechnet, ein bisschen durchgerechnet und gesagt, okay, es ist alles noch offen, jetzt muss angegriffen werden. Da habe ich ein bisschen an Karl Feld mal gedacht, Grüße gehen raus, beim German, wo der am letzten Tag sich noch vom Mittelfeld bis aufs Podium gekämpft hat.
Ich bin ganz froh, dass ich einmal vom Kopf her drin geblieben bin. Ich habe mit meinem Coach geschrieben und mit meiner Freundin und habe ihr versprochen, dass ich auf jeden Fall dabei bleibe und nicht irgendwie aufgebe oder irgendwie, ist so doof hier, sondern habe durchgezogen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf und es hat gut funktioniert. Und auch mit den Deutschen, mit dem Team war es sau cool. Also die Stimmung war gut, klar, ein paar haben sich da ein bisschen vielleicht reingesteigert und waren schon sehr genervt davon, aber das ist auch verständlich, weil es halt wirklich nicht so toll war. Aber overall gehe ich jetzt da schon mit einem, ja, doch positiven Gefühl raus aus dem Wettkampf. Ich muss aber auch sagen, ich habe mir nicht unendlich viel erwartet, weil es ist eine Masters-WM in Australien, wo ich noch nicht so viel gehört habe.
Ja, bei unserem täglichen Kaffee von mir und Jonas, oder vor dem Event haben wir uns immer bei unserer Kaffeebar getroffen, haben Espresso getrunken und haben auch schon gesagt, ey, wie cool wäre das, wenn wir zwei jetzt noch aufs Treppchen kommen, weil wir so von dem Testaufbau an sich und unserer Lage im Leaderboard eigentlich ein sehr gutes Gefühl hatten, dass das klappen kann, wenn alles funktioniert und alles passt. Und es hat dann auch gereicht. Also durch die Verteilung der einzelnen Athleten dann innerhalb des Workouts wurde das Leaderboard noch so durchmischt, dass am Ende ich auf dem zweiten Platz gelandet bin. Was mich natürlich sehr stolz macht, sehr glücklich macht. Auch die Siegerehrung, muss ich sagen, auch wenn sie so ein bisschen, ja, und auf diesem Parkplatz und in dieser Halle war, trotzdem ein sehr, sehr schöner Abschluss war, weil alle zusammen da standen, alle gesagt haben, ey, der Wettkampf war jetzt vielleicht nicht das, was wir erwartet haben oder erhofft haben, aber alle waren glücklich, alle waren stolz, alle haben füreinander applaudiert, alle haben die Leistung der anderen wertgeschätzt und auch wir als Altersklasse 30 bis 34 waren am Ende doch dann alle sehr cool miteinander oder waren eigentlich von Anfang an cool miteinander, weil wir auch diese besondere Situation hatten. Hat mich dann echt sehr gefreut, die Silbermedaille mit nach Hause zu nehmen.
Ich hätte mir einfach gewünscht, dass den Athleten mehr Wertschätzung entgegengebracht wird. Viele oder die meisten sind einmal um die halbe Welt gereist, um an dem Event teilzunehmen. Für die war es ein Jahreshighlight und was ganz Besonderes. Und das hat das Event vor Ort leider nicht ganz verkörpert. Trotzdem muss ich sagen, dass es einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung war und ich die auf gar keinen Fall missen möchte. Besonders aufgrund des deutschen Teams und des deutschen Kaders. Da war wirklich ein toller Teamspirit zu merken. Alle haben zusammengehalten, sich gegenseitig supportet und das hat ganz, ganz tolle Erinnerungen geschaffen und ist am Ende des Tages sehr, sehr viel wert.
Also es klingt nach viel Chaos, nach viel Enttäuschung und natürlich auch nach keinem Anspruch, was eine WM vielleicht eigentlich haben möchte. Anushka, nachdem wir jetzt die Erfahrung von den einzelnen Athletinnen nochmal gehört haben, was sind deine Gedanken noch dazu? Hast du noch was anderes erlebt oder etwas dazu zu ergänzen?
Ja, ich weiß, wir sind alle zu Recht dabei, gerade draufzuschlagen und zu sagen, so kann eine Weltmeisterschaft nicht stattfinden. Dem stimme ich uneingeschränkt zu. Das war traurig, was hier passiert ist und vor allen Dingen nicht wertschätzend für die Athletinnen und Athleten, die die weite Reise auf sich genommen haben, sich qualifiziert haben, Geld dafür ausgegeben haben und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz würde ich gerne einordnen, als jemand, der vor Ort war und der vor allen Dingen auch nah an den Veranstaltern dran war. Gretchen ist am Freitag angekommen. Gretchen Kittelberger ist die Präsidentin des IF3. Und auch Mel hat schon am Donnerstag versucht, so viele Entscheidungen zu treffen wie möglich, um das Beste aus der Situation zu machen. Und sobald Gretchen da war, hat man gemerkt, dass jetzt hier Notfallmodus eingeschaltet ist und ab sofort harte, wichtige Entscheidungen getroffen werden. Ich weiß nicht, wer von euch, die ihr zuhört, schon in der Situation war, dass ihr auf einer laufenden Competition mit fast 300 Athletinnen und Athleten Entscheidungen treffen musstet, so quasi am offenen Herzen operierend. Und egal, welche Entscheidung ihr trefft, es werden euch Leute auseinanderreißen. Ihr müsst diese Entscheidung aber trotzdem treffen. In dem Moment, diese Willensstärke zu beweisen und das durchzuziehen und immer die Athletinnen und Athleten und auch Volunteers im Auge zu behalten, das kostet unglaublich viel und da habe ich wahnsinnigen Respekt vor allen Dingen Gretchen, die, sobald sie da war, versucht hat, so viel zu retten, wie nur ging. Zum Beispiel der Skilltest, der eben unsicher geplant war, das konnte so nicht durchgeführt werden, haben sie dann auch nicht so durchgeführt. Nicht ein einziges Heat hat unter unsicheren Bedingungen gearbeitet, sondern sie haben dann auf Kosten des Zeitplans die Heats von 12 auf 6 aufgeteilt. und haben neu sortiert. Das hat natürlich dann doppelt so lange gedauert. Sie wussten, dass sie das an dem Tag nicht so bis zum Ende durchziehen können. Also haben sie innerhalb von 2-3 Stunden die Entscheidung getroffen und kommuniziert, wir müssen das am nächsten Vormittag fortsetzen und hier um diese und jene Uhrzeit abbrechen. Am nächsten Vormittag haben sie dann alles neu ausrichten und neu planen müssen, um eben Zeit für diesen Skilltest zu finden. Gleichzeitig haben sie eine Lösung herbeigeschafft, wie sie mit dem ungeraden Boden für das Lifting-Event, für unseren Strength-Test umgehen konnten, damit die Athletinnen und Athleten nicht auf einem schiefen Boden heavy Clean and Jerks machen mussten. Haben auch dafür eine Lösung gefunden. Dann gab es dieses unglaubliche Debakel mit dem Endurance-Test, was die anderen zu Genüge erzählt haben. Auch da war das Kind in den Brunnen gefallen. Es gab einen Endurance-Test ohne Ergebnisse, ohne belastbare Ergebnisse. Sie haben erst die Lösung gefunden, dass sie versucht haben, anhand unseres Livestreams und mithilfe von Videobeweisen von den Athletinnen und Athleten, sich die Mühe zu machen, für über 200 Athletinnen und Athleten zu versuchen nachzufinden, was ihre Ergebnisse sind. Das haben sie die ganze Zeit getan. Gretchen und Mel saßen stundenlang, während die Competition lief, daneben am Laptop und haben versucht, das zu lösen. Als das nicht ging, haben sie die Lösung angeboten, dass die Athletinnen und Athleten sich entscheiden können, ob sie das Ergebnis so annehmen als Division, denn nur innerhalb ihrer Division sind sie ja vergleichbar und darum kann man das divisionweise so als Entscheidung treffen lassen. Und wenn sie sich dann nicht einigen, dann wird am nächsten Tag der Test wiederholt. Und dafür haben sie einen neuen Test geschrieben, auf die Beine gestellt und organisatorisch dafür gesorgt, dass es einen zweiten Floor gibt, auf dem der stattfinden kann. Und als das dann am Sonntag gemacht wurde und dann verständlicherweise, aber trotzdem nicht verständlicherweise, die Athletinnen und Athleten mit der Laune natürlich im Keller waren, haben sie leider kein Sportsmanlike-Verhalten gezeigt und die Judges, die nur versucht haben, ihr Bestes zu geben und auch ihre Mitathletinnen und Athleten verbal angegriffen und sind ausfallend und aggressiv geworden. Und da hat Gretchen dann zu Recht die Entscheidung getroffen, ich muss jetzt meinen Staff hier schützen, ich muss meine Volunteers schützen und auch die anderen Athletinnen. Wir müssen das jetzt hier abbrechen, auch wenn das nicht die schönste Variante ist, aber so geht es nicht weiter. Und ich weiß nicht, wie es euch zu Hause geht, wenn ihr euch das anhört, aber das sind unglaublich harte Entscheidungen, die unglaublich schwer zu treffen sind. Und zumindest für mein Bauchgefühl kann ich sicher sagen, dass Gretchen und die anderen versucht haben, die in dem Moment bestmögliche Entscheidung zu treffen. Und das haben sie getan.
Ich meine, es ist natürlich doof, dass es so gelaufen ist und das hätte man auch sicherlich verhindern können. Aber wenn man dann in so einer Situation steckt, ganz ehrlich, das sind Entscheidungen, die möchte, glaube ich, niemand wirklich treffen. Und du meintest es gerade, jeder Veranstalter da draußen kann es vielleicht ein ganz bisschen nachvollziehen, wenn Dinge schieflaufen. Hoffentlich natürlich nicht in diesen Maßen, aber diese Entscheidungen zu treffen sind einfach doof. Du kannst keine richtige Entscheidung treffen.
Generell kann man sagen, finde ich, dass IO3 in dem Moment, wo sie dann mit einer gewissen Stärke vor Ort waren, also wo Gretchen dazugekommen ist, versucht haben, so konsequent wie möglich das bereits in den Brunnen gefallene Kind zu retten. Und trotzdem sich nicht einfach darauf auszuruhen, zu sagen, ja, upsie, ist passiert. Sondern, was ich persönlich sehr gut finde, sie haben angefangen, Konsequenzen zu ziehen. Die erste Konsequenz war, dass sie mit sofortiger Wirkung beschlossen haben, dass die nächstes Jahr geplante Weltmeisterschaft für die Seniors, was die Elite-Division ist, die offene Altersklasse, die sollte nächstes Jahr in Australien stattfinden. Das wurde bereits während des Wettkampfswochenende gestoppt als Entscheidung. Das heißt, es wird einen neuen Austragungsort für die Seniors geben. Egal, wie sehr die Australier gesagt hätten, wir kriegen das besser hin, das ist raus. Hat IO3 sofort gehandelt. Nächste Entscheidung. Mel Robbins ist Vizepräsidentin des IO3 gewesen. Bereits im Laufe des Wochenendes ist sie zurückgetreten. Veröffentlicht wurde das dann am Sonntagabend direkt nach Abschluss der Competition. Das war aber auch schon am Samstag klar, dass das passieren wird. Harte Konsequenz, gerechtfertigt, musste so passieren, aber es wurde gemacht. Wenn wir uns jetzt erinnern, wie bei anderen Veranstaltungen, wie beispielsweise CrossFit Games selber, oftmals mit schwierigen Situationen umgegangen wird und was für eine Konsequenzpolitik und was für eine Informationspolitik dort auch gefahren wird, muss ich hier sagen, versucht der IO3 auch an der Stelle sein Bestes, um das so sicher und gut zu machen, wie nur irgendwie möglich.
Also wenn man das jetzt alles hört, wäre es dann nicht irgendwie einfacher, wenn man so eine Vorlage für alle Länder hätte, also egal welches Land jetzt die WM, EM ausrichtet, das ja, dass man ganz genau weiß, wie was zu laufen hat und so auszusehen hat. Gab es sowas noch gar nicht? Also hatte da Australien keine Vorgaben?
Auch das weiß ich noch nicht sicher, weil ich noch nicht dabei bin, aber im Hintergrund wird auf jeden Fall ein Komitee gegründet, was dabei helfen soll, die Veranstaltungen auszurichten, sodass es nicht mehr allein in der Verantwortung der hostenden Länder liegt, sondern es quasi ein internationales Komitee mit verschiedenen Bereichen gibt, wo eben unter anderem Media, wo ich jetzt reinkäme, auch mit vertreten ist. Sodass wir gewisse Standards erstellen. Es ist seit 6 Monaten bereits ein großes Dokument in Erstellung, wo drin festgelegt wird, welche Sicherheitsstandards erfüllt werden müssen und. Das wird jetzt hoffentlich zeitnah finalisiert, sodass es den ausrichtenden Ländern immer zur Verfügung gestellt werden muss und sie dann auch daran gemessen werden können. Es wird neue Vizepräsidentin geben müssen vom Verband, wodurch hoffentlich vielleicht auch nochmal neuen Wind in den Verband kommt. Und es wird ganz genau ausgewertet werden, was hier schiefgegangen ist, und sie werden ihre Schlussfolgerungen daraus ziehen. Ich bin parallel das ganze Wochenende mit Laurent im Gespräch gewesen. Laurent ist der, einerseits gehört er zur belgischen Nationalverband und andererseits ist er der Generalsekretär des IF3. Er war nicht vor Ort, aber hat natürlich alles mitbekommen und war parallel direkt die ganze Zeit mitzugestaltet und daran beteiligt, Entscheidungen zu treffen, Sachen auf den Weg zu bringen. Die sind dran. Sie tun was. Wenn jetzt hier Einzelne wie zum Beispiel Hillafit und Co. sagen, dass wir jetzt die Gesamtidee IF3 sofort beerdigen müssen, nur weil einmal in 9 Jahren etwas richtig, richtig schief gegangen ist, fände ich das wahnsinnig schade. Seit 9 Jahren reißen sich hier ehrenamtlich Menschen weltweit, ich sage es ganz deutlich, den Arsch auf, um irgendwie diesen Sport olympisch zu kriegen, um eine internationale Zusammenarbeit zu ermöglichen, über Zeitzonen hinweg und so weiter und so fort. Letztes Jahr gab es eine Super Worlds, wo das erste Mal alle Divisionen, also die Junioren, die Masters und die Seniors, die Elite-Kategorie und die Teams zusammengebracht wurden. Fast 1000 Athletinnen und Athleten sind an einem Wettkampfwochenende aufgetreten. Und das lief gut. Natürlich gab es auch da ein paar Hiccups, aber es lief insbesondere in der Außendarstellung hervorragend. Der IF3 macht einen Top-Job und die darunterliegenden Nationalverbände auch. Wir als Bundesverband Nationaler Fitness, Funktionaler Fitness in Deutschland haben so viele Dinge auf die Wege gestellt mittlerweile. Die deutsche Meisterschaft bekommt immer mehr Anerkennung, wird immer größer. Die Liga, die wir für den Breitensport ausrichten, ist dieses Jahr ein absolutes Teilnahmerekord. Wir haben unsere Zahlen mehr als verdoppelt. Es ist auf dem richtigen Weg, aber es braucht Zeit und es braucht vor allen Dingen auch Unterstützung. Also ich verstehe jede Wut und lasst alles raus, insbesondere weil Emotionen auch einfach verarbeitet werden müssen. Es ist eine Unverschämtheit, was den Athletinnen und Athleten gegenüber passiert ist. Aber bitte lasst ein einzelnes Event nicht eine großartige Idee zerstören.
Das ist natürlich eine Frage, die sich alle Athleten selber stellen können. Was sind meine Intentionen mit dem Sport? Möchte ich Geld verdienen in erster Linie damit? Oder möchte ich dazu beitragen, dass dieser Sport vielleicht eines Tages olympisch wird? Auch wenn es vielleicht nach meiner Sportlerkarriere ist, also nach meiner Zeit, aber dann eben für die Zukunft.
Genau. Und der olympische Gedanke führt ja nicht nur dazu, dass wir irgendwie uns auf die Fahne schreiben können, hey, wir sind bei Olympia, sondern es führt auch dazu, dass ein Sport anerkannt wird und dass ein Sport gefördert wird. Das heißt, es ist im Interesse aller Athletinnen und Athleten, wenn sie diesen Sport als Lebenserhalt betreiben wollen, wenn sie damit ihr Geld verdienen wollen, dass sie international anerkannt werden und dass dadurch dann auch nationale Förderung möglich ist.
Und jetzt springen wir noch einmal ganz kurz zu euch, also zum deutschen Team, als ihr dahin gefahren seid. Ich meine, das schweißt vielleicht ja auch zusammen, so ein Erlebnis. Wie war denn das jetzt für dich, Anushka, mit diesem deutschen Team gemeinsam in Australien zu sein?
Also das deutsche Team ist sowieso Zucker pur. Ich habe noch nie einen derartigen Zusammenhalt erlebt wie dort. Viele von denen sind schon seit mehreren Jahren gemeinsam auf diesen Wettkämpfen unterwegs, weil wir sehr viele, sehr gerade in den höheren Altersklassen, sehr treue Bundesverband-Nationalkader-Athletinnen und Athleten haben. Wie man in den Kader kommt, hat euch auch Hendrik erklärt. Schaltet die Podcast-Folge ein. Judith hat das alles mit ihm schon besprochen. Und dieses Team ist wahnsinnig herzensgut zueinander, unterstützt sich gegenseitig und es kamen alle 5 Minuten einer vom deutschen Team zu Joelle und mir. Hast du Hunger? Hast du Durst? Hier ist ein Wrap, hier ist ein Brötchen, hier ist was zu essen. Brauchst du eine Jacke, als es kurzfristig angefangen hat zu regnen und so weiter und so fort. Also das war richtig toll. Und auch international gab es ein paar Athletinnen und Athleten, mit denen man sich einfach dann angefreundet hat, die sich wahnsinnig gefreut haben, dass natürlich es überhaupt irgendeine Art von Stream gibt und sie das dann ihren Familien zu Hause schicken konnten.
Gab es denn jetzt in all diesem Chaos auch einen positiven, besonderen Moment für dich?
Allen voran Gordon Strauch. Gordon ist einfach Wahnsinn. Einer unserer Nationalkaderathleten. Und Gordon ist selber angetreten. Die Competition ging jeden Morgen um 7 Uhr los. Das heißt, um 7 Uhr startete das erste Heat für die Masters 65 plus Damen. Und dann ging es meistens bis 20, 21 Uhr, also unendlich lange. Ich war logischerweise früh morgens um 6 da, Joelle war logischerweise früh morgens um 6 da. Um 7 Uhr sind wir live gegangen und in dem Moment stand Gordon mit seinem, pardon my language, fucking Tambourin neben der Fläche und hat in einem unermüdlichen Eifer alle deutschen Athletinnen und Athleten angefeuert. Namen ausgerufen, also ich glaube, wir alle werden für immer den Slogan im Kopf haben, insert name for Deutschland, for Deutschland, also Judith for Deutschland, und er hatte schon am Freitagnachmittag keine Stimme mehr, wir haben alle versucht, ihn irgendwie mit Halstabletten zu versorgen, ich habe keine Ahnung, wie der Mann geschafft hat, auch noch in der Top 10 zu competen, es war unglaublich. Gordon hat völlig zu Recht am Ende vom Veranstalter den offiziellen Sportsmanship Award gewonnen. Absolutes Highlight.
Ja, und warum Gordon dies getan hat, das berichtet er uns jetzt. Und ihr werdet es auf jeden Fall hören. Er ist leider noch etwas erkältet. Und umso mehr freue ich mich, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat, uns einen kleinen Einblick zu geben, weswegen er so stark angefeuert hat.
Was mich der oder die ein oder andere schon gefragt hatte, im Nachgang jetzt oder auch vor Ort war, warum ich denn den ganzen Tag angefeuert habe, das kostet doch Energie. Das hat für mich verschiedene Aspekte. Vielleicht fange ich mal an mit den Grundvoraussetzungen. Also ich bin da für mich persönlich nicht hingefahren, um jetzt unbedingt für einen Podiumplatz oder eine gewisse Platzierung zu kämpfen, weil ich einfach denke, dass ich da, wo ich sportlich gerade stehe, in der Altersklasse jetzt noch nicht hundertprozentig konkurrenzfähig bin. Das war für mich schon mal eine Voraussetzung, dass ich sagen kann, okay, selbst wenn das Energie kostet, ist das für mich nicht schlimm mehr, weil es am Ende nicht drauf ankommt, ob ich, keine Ahnung, 7., 8., 9., 10. oder sonst irgendwas wäre. Wichtiger war für mich viel mehr, dass ich das, was ich eigentlich von der deutschen Nationalmannschaft oder auch von der CrossFit oder Functional Fitness Community generell mir wünsche oder erwarte, nämlich ein gewisser Team Spirit, dass ich da meinen Beitrag zu leiste. Das habe ich einfach versucht durchs Anfeuern. Und der zweite Aspekt ist, dass ich denke, dass jeder Einzelne einfach nochmal ein Stück mehr oder besser performt, wenn einfach andere Leute da sind, die ein bisschen pushen, gerade bei längeren Workouts wie dem Endurance-Test oder dem Mixed-Model-Test. Da hat man schon dem einen oder anderen immer mal angemerkt, ganz normal, wie es halt jeder, der den Sport betreibt, auch kennt, dass es halt Phasen gibt, wo es einfach hilft, wenn die Crew oder die Gruppe, die Crowd, dort einfach ein bisschen durchträgt. Und das war einfach der zweite Aspekt. Und der dritte und wichtigste Aspekt ist aus meiner Sicht einer, der immer noch ein bisschen zu kurz kommt. Und zwar der Respekt und einfach auch die Wertschätzung, gerade den älteren Athleten und Athletinnen gegenüber. Es war vom Zeitplan her so, dass immer mit der ältesten Altersklasse angefangen wurde, sprich den Damen 65 plus, wo wir auch vertreten waren mit der Jasmin. Und es ist für mich einfach ein Stück weit ganz klar, dass ich dort unsere Elite-Athleten Mädels und Jungs, die dort antreten, für uns genauso unterstütze wie die älteren Athleten und Athletinnen, die eben vom Zeitplan her dann angesetzt werden, wenn jetzt vielleicht nicht die meisten Zuschauer da sind. Ja, das war eigentlich die Hauptverantwortung. Und um jetzt zur Anfangsfrage zurückzukommen, kann jetzt jeder für sich selber beantworten, ob die Argumente, die ich jetzt gebracht habe, die für mich ja das Thema auf jeden Fall es wert machen, ob die ausreichen, dass man halt dieses Invest tätigt, wobei ich natürlich auch verstehe, dass ja Leute, die jetzt in Fokus auf die persönliche Leistungsfähigkeit reden, legen jetzt nicht morgens um 7 Uhr oder um 8 Uhr dort am Competition Field stehen, obwohl sie vielleicht erst nachmittags dran sind. Ja, das dazu. Und als letztes würde ich nochmal zur WM fahren. Für mich persönlich auf jeden Fall. Klar hängt es mit einem großen zeitlichen und finanziellen Invest zusammen. Aber für mich persönlich war es allein die sportliche Erfahrung natürlich einerseits, aber insbesondere eben die Erfahrung als Team in der Nationalmannschaft, gemeinsam die Competition zu erleben und durch Höhen und vielleicht auch die ein oder andere Widrigkeit gemeinsam zu gehen, macht es für mich auf jeden Fall das Ganze wert, dass, wenn mir die Möglichkeit eingeräumt wird und ich es leistungsmäßig realisieren kann, dann nochmal teilzunehmen.
Es war eine Shitshow, aber alle Beteiligten haben versucht, das Beste draus zu machen. Ich war mittlerweile auf über 40 Competitions und in all diesen Competitions habe ich ganz, ganz viele Situationen erlebt, in denen es unsichere Situationen gab und die trotz Hinweisen so durchgeführt worden sind. Was ich dieses Wochenende nicht ein einziges Mal beobachtet wurde, ist, dass auf Sicherheitsrisiken nicht eingegangen wurde. Es wurden in meinen Augen immer versucht, die besten Entscheidungen zu treffen, um die Sicherheit der Athletinnen und Athleten zu gewährleisten. Und das ist gut. Und genau so soll es sein. Die Athletinnen und Athleten sollten an erster Stelle stehen und an zweiter Stelle wurden dann direkt die Judges, die Volunteers, geschützt.
Generell, was ich euch vielleicht sagen kann, unsere Altersklasse, also Oskar, Max, Jonas und ich, wir als Deutschathleten, auch wenn wir direkte Konkurrenten waren, haben trotzdem uns immer supportet, also ich hatte auch kein Problem mit den Jungs, irgendwie meine Pace zu teilen, die ich jetzt angehen möchte oder so. Oder wenn ich irgendeinen Plan hatte. Wir haben ganz offen über die Workouts geredet, ganz offen über die Strategien geredet. Da auch noch vielen Dank an Kalli, der wirklich uns als Gruppe immer eingeschworen hat auf den Wettkampf oder auf das Event, aber trotzdem zu jedem Einzelnen immer noch hingegangen ist, um dem vielleicht noch die letzten persönlichen Instruktionen zu geben. Das war sehr cool. Wir haben uns auch selber versucht, hoch zu motivieren und zu sagen, ey Jungs, auch wenn das jetzt alles blöd ist, wir ziehen das durch. Wir repräsentieren gerade nicht uns, sondern auch den Bundesverband. Und haben uns da versucht, nicht mit den Organisatoren oder so irgendwie blöd zu stellen. Das war einfach dann die falsche Message wäre, sondern die Schlüsse müssen dann andere Leute rausziehen.
Ich persönlich würde mir generell ein bisschen mehr Umgang, ein bisschen mehr Dankbarkeit wünschen. Nämlich den Menschen gegenüber, die so ein Event, was eben nicht kommerziell geprägt ist, im großen Unterschied zu CrossFit-Events beispielsweise, wo Menschen Geld verdienen wollen. Dort bei der IF3, im Functional Fitness generell, national oder international, gibt es im ganz großen Teil, so wie ich das bisher kenne zumindest, darum, dass viele Leute freiwillig ihre Lebenszeit und ihr Herzblut in den Sport stecken, um ja letztlich auch anderen die Möglichkeit zu bieten, an sowas wie einer Weltmeisterschaft teilzunehmen. Und aus meiner Sicht bedingt das eben dann auch so ein bisschen oder führt dazu, dass vielleicht nicht unbedingt die Kernkompetenzen, um das Event, sag ich mal, auf dem Reifegrad durchzuführen, wie es vielleicht der ein oder andere für eine Weltmeisterschaft erwartet, dass die da sind, wie zum Beispiel ja, ein Programming auf einem bestimmten Reifegrad-Level oder das Projektmanagement insgesamt, was Zeitabläufe, Logistik und so weiter angeht. Ich persönlich muss sagen, bin mega happy und dankbar, dass ich die Chance hatte, jetzt einmal bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und das erfüllt mich auch mit Stolz. Und da kann ich sehr, sehr einfach darüber hinwegsehen, dass dann vielleicht das eine oder andere nicht so klappt, wie man sich das wünscht.
Ich verstehe halt nicht wirklich, warum sie das nicht einfach weiterhin so machen, wie sie es letztes Jahr gemacht haben bei Budapest mit der Superworlds, wo sie alles gemeinsam gemacht haben mit Masters, Seniors und so weiter, weil das hat offensichtlich gut funktioniert und sie müssen einmal den Aufwand betreiben und einmal eben Gas geben und dann funktioniert's. Deswegen, das ist ein Punkt. Dann das andere ist halt, warum es nicht versuchen, erstmal noch leer in Europa zu lassen, damit da mehr Leute sind. Das hat ja auch besser funktioniert. Versteh schon, es ist eine WM, es sollte weltweit sein, aber wenn halt da nicht so viele, also es waren trotzdem okay viele Athleten, aber in Europa wären es auf jeden Fall mehr gewesen. Deswegen, ja, sind ein paar Punkte. Dann auch noch der Punkt mit, warum CrossFit Trojan, ein riesen Gym, CrossFit Gym, was die Trojan, wie heißt sie nochmal, also den Wettkampf Trojan Pro macht, der einer der besten der Welt ist, warum man die nicht anhaut und ein bisschen Hilfe fragt oder einfach nur ein bisschen Support oder kommt vorbei, schaut vorbei, Zuschauer, die haben gar nichts davon gewusst. Also das war einfach echt nicht so gut gemacht außenrum und hätte man besser machen können, aber persönlich natürlich mit dem Podiumsplatz super happy und die Stimmung war super cool. Und ja, Australien ist mega geil. Also Sydney, wo wir jetzt sind, ist jetzt zu meiner Lieblingsstadt geworden. Sehr zu empfehlen, wer es irgendwie möglich machen kann, herkommen. Und ja, ich habe jetzt eben noch Urlaub mit meinem Dad gemacht, der in Pension gegangen ist. Und deswegen hat er uns diesen Urlaub gegönnt, wo ich super, super happy bin. War eine mega Erfahrung. Und ja, das war's von mir.
Eine Sache, die mir noch besonders am Herzen liegt, ist einfach Danke zu sagen, ganz besonders an das deutsche Team, vor allen Dingen auch Anushka und Joel, die uns mit einem Livestream versorgt haben, die ganze Welt mit einem Livestream versorgt haben, die es geschafft haben, dass die Familien und Freunde zu Hause dran teilnehmen konnten, ihr bestmögliches Tag und Nacht gefühlt gegeben haben. Und das war einfach so, so viel wert und ja, bedarf einfach nochmal einer ganz speziellen Erwähnung und einem Dankeschön.
Ja, und am Ende bleiben einfach uns nur noch viele Fragezeichen. Aber was passiert ist, ist passiert. Das heißt, aus dieser WM können wir einfach alle nur lernen. Dennoch, finde ich, hat das deutsche Team eine irre Leistung gezeigt. Mit 3 Bronzemedaillen am Ende für Jonas Sissler, Tobias Joneleit und Alina Weidlich, 3 Silbermedaillen für Simone Kohls, Franziska Bröhl und Tobias Becker und 1 Goldmedaille für Sabine Schneider. Außerdem, so klingt es auf jeden Fall für mich, hatte das deutsche Team einen starken Zusammenhalt bewiesen und auch viel mentale Stärke gezeigt. Danke an dieser Stelle an alle Athletinnen und natürlich auch an Anushka für die Teilnahme an dieser etwas besonderen Folge, um euch Einblicke hinter den Kulissen zu geben, was in Australien eigentlich wirklich so passiert ist. Was der IF3 jetzt daraus macht und wie es bei der nächsten Master-WM aussieht, ich glaube, da müssen wir uns einfach etwas gedulden und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir können jetzt einfach nur hoffen, auf jeden Fall für unsere Senior-WM, dass die jetzt im Dezember erstmal gut läuft und vielleicht nicht ganz so viele Herausforderungen zeigt. Und auch für euch geht es natürlich mit der nächsten Folge wieder klassisch weiter mit einem Gast und einem Interview. Ich würde mich aber trotzdem sehr freuen über eine kleine Rückmeldung, ob euch die Folge auf diese Art und Weise auch gefallen hat. Das war natürlich mal was ganz, ganz anderes. Auch für mich, ehrlich gesagt, viel mehr Arbeit, um alles zusammenzuschneiden und die Stimmen zusammenzubekommen und wieder alles ganz neu anzuordnen. Aber auch etwas, was mir sehr viel Freude macht, weil es natürlich mehr so Richtung Berichterstattung heute einmal ging. Darum lasst es mich gerne wissen, wie ihr mal dieses Format fandet. Und wenn ihr das noch nicht habt, dann abonniert sehr, sehr gerne den Podcast. Ich freue mich über jeden eurer Follows, über jede Bewertung. Euch kostet es nichts und für mich heißt es Bestätigung mit der Arbeit, die ich hier mache. Und wenn ihr das auch noch nicht getan habt, dann empfehlt doch die Folge sehr gerne jemanden, der die unbedingt mal hören sollte. Oder auch eine andere, die gerade rauskam oder vielleicht auch in Zukunft rauskommt. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört. Und ganz, ganz liebe Grüße, lots of love, Judy!